Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix.
Zum Artmix-Gespräch begrüße ich jetzt Johann Simons, den neuen Intendanten der Münchner Kammerspiele. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Vielleicht am Anfang ein paar Daten, Herr Simons. Sie sind 1946 geboren und Sie haben zunächst eine Tanzausbildung gemacht, bevor Sie Schauspieler wurden. Tanzen Sie immer noch?
Nein, aber ich trainiere schon viel, glaube ich. Jeden Tag versuche ich zu trainieren mit den Schauspielern, die in meiner neuen Produktion sind.
Und was heißt das, wenn Sie sagen, Sie trainieren?
Ja, dann üben wir einfach eine Dreiviertelstunde, bevor wir anfangen mit der Probe. Aber das ist nicht verpflichtet. Ich tue da auch das bestimmt für mich selbst.
Und können Sie eine Übung mal beschreiben?
Eine Übung beschreiben? Ich tue unendlich viele Bauchmuskelübungen. Die sind sehr schwer. Es hilft bei mir noch nicht so viel, aber ich bin auf meinem Weg.
Gut, Sie haben eine Tanzausbildung, eine Schauspielausbildung gemacht, haben dann seit Ende der 70er Jahre als Regisseur gearbeitet und sind unter anderem 2004 bei der Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater Heute zum Regisseur des Jahres gewählt worden, waren dann ab 2005 künstlerischer Leiter des Theaters in Gent und sind jetzt ab Herbst 2010 für das Programm der Münchner Kammerspiele verantwortlich. Ich habe mal in die Liste Ihrer Inszenierungen geschaut, die ist ziemlich lang und da habe ich nur ein einziges Mal den Namen Shakespeare entdeckt. 2003 haben Sie Anatomie, Titus, Fall of Rome, ein Shakespeare-Kommentar von Heiner Müller gemacht, also ein Metastück eher über Shakespeare. Was für ein Verhältnis haben Sie denn zu Theaterklassikern, wie den Stücken von William Shakespeare?
Ich habe nicht so viele Shakespeares gemacht, aber ich werde bestimmt bei den Münchner Kammerspielen noch eine Shakespeare tun. In diese Jahre, dass ich hier bin. Ich weiß auch welcher, aber das sage ich jetzt noch nicht. Das ist mal das Vorrecht des Intendanten. Und früher habe ich Othello gemacht, ja, und dann später dieses eine Müllstück. Ja, mein Verhältnis zu klassischen Stücken. Ich bin ein großer Fan von griechischen Stücken. Die habe ich auch richtig viele gemacht. Aber Shakespeare ist ein großartiger Schriftsteller natürlich, ohne Zweifel.
Es gibt ja bereits ein Programmheft der Kammerspiele für die nächste Spielzeit, 2010-2011. Und bevor wir jetzt gleich über das Theater und seine möglichen Funktionen in der heutigen Zeit weiterreden, vielleicht ein kurzes Zitat aus diesem Programmheft. Es ist das Zitat, mit dem Ihr Vorwort dort beginnt. Und es stammt aus einem Roman, aus Radetzky-Marsch von Josef Roth, den er 1932 geschrieben hat.
Damals, vor dem großen Krieg, war es noch nicht gleichgültig, ob ein Mensch lebte oder starb. Wenn einer aus der Schar der Irdischen ausgelöscht wurde, trat nicht sofort ein anderer an seine Stelle, um den Toten vergessen zu machen, sondern eine Lücke blieb, wo er fehlte, und die nahen wie die fernen Zeugen des Untergangs verstummten, so oft sie diese Lücke sahen. Wenn das Feuer ein Haus aus der Häuserzeile der Straße hinweggerafft hatte, blieb die Brandstätte noch lange leer. Denn die Maurer arbeiteten langsam und bedächtig, und die nächsten Nachbarn, wie die zufällig Vorbeikommenden, erinnerten sich, wenn sie den leeren Platz erblickten, an die Gestalt und an die Mauern des verschwundenen Hauses. So war es damals. Alles, was wuchs, brauchte viel Zeit zum Wachsen. Und alles, was unterging, brauchte lange Zeit, um vergessen zu werden. Alles aber, was einmal vorhanden gewesen war, hatte seine Spuren hinterlassen, und man lebte dazumal von den Erinnerungen, wie man heutzutage lebt von der Fähigkeit, schnell und nachdrücklich zu vergessen.
Ein Zitat aus Radetzky-Marsch von Josef Roth von 1932. Da geht's um das Erinnern, auch um die Arbeit an der Erinnerung. Herr Simons, ist Theater für Sie Erinnerungsarbeit auch?
Ja. Zum Teil ist es das ja, aber das hat natürlich auch zu tun, das Leben, was ich noch habe, ist kürzer wie das Leben, das schon hinter mir ist. Also dann ist im Gehirn einfach mehr bevölkert mit Erinnerungen. Und Erinnerungen sind bei Josef Roth, die Josef Roth seine Erinnerungen, sind immer Erinnerungen, die haben mit einem bestimmten Heimweh zu tun. Und eine Entwurzelung. Und es gibt auch wieder in diesem Stück, in diesem Roman, die ich jetzt mache, Hotel Savoy, da gibt es auch wieder unglaubliche Menschbilder. Er ist so in diesem, in Radetzky-Marsch zum Beispiel, da geht es dann über jemand, der noch den Kaiser mitgemacht hat. Und dann kommt jemand dazu, der einen neuen Blick auf die Welt hat. Mehr ein Blick des Individualismus, nicht ein Glaube an eine Revolution. Mhm. Und das ist ihn, was mich völlig trifft in Hotel Savoy.
Das werden Sie inszenieren in der nächsten Spielzeit. Ist denn für Sie Literatur auch eine Art kulturelles Gedächtnis? Denn es ist ja nicht der einzige Roman, den Sie fürs Theater adaptieren werden. Da gibt es noch mehr, die geplant sind.
Ja. Ich finde einfach, das Theater ist eine reiche Kunst, weil darin kommen viele Sachen zusammen. Da hat man Video, da kann man mit Mikroport arbeiten. Ich meine, das sind, da kann man mit Romanen arbeiten, Stücke, Klassiker, moderne Stücke. Das finde ich gerade das unglaublich Moderne am Theater.
Gut, wir werden gleich weiterreden noch über das Theater, auch über das Theater, das Räume in der Stadt besetzt. Denn das Motto Ihres Programmheftes ist ja mitten in der Stadt, mitten in Europa. Aber vorher hören wir noch Musik, und zwar Musik, wie sie am Eröffnungsabend der nächsten Spielzeit zu hören sein wird. Mögen Sie kurz was dazu sagen?
Ja, ich öffne mit Hotel Savoy in die Spielhalle. Und danach gibt es im Schauspielhaus ein Konzert von Raimund Löw und Vera Betsch.
Ein Pianist, eine Violinistin.
Ein Pianist und ein berühmter Pianist und Dirigenten von Schönberg Ensemble. Und Vera Betsch ist eine sehr gute Violistin. Und die spielen ein Programm für unsere Eröffnung. Das geht von den späten Liszt bis an Usfoskaja. Ich hoffe, ich sage das gut, man kann das auch anders akzentuieren. Aber eigentlich ein Blick auf die Musik aus dem 20. Jahrhundert, moderne klassische Musik aus dem 20. Jahrhundert. Und ich versuche bei den Münchner Kammerspielen eigentlich ein breites Feld von Musik hören zu
etablieren.
Lassen.
Ja. Ich spreche hier im Atmix-Gespräch mit Johann Simons, dem neuen Intendanten der Münchner Kammerspiele, dessen Motto für die erste Spielzeit lautet: Mitten in der Stadt, mitten in Europa. Da geht es sehr viel um Räume. Auch die Räume der Kammerspiele werden demnächst ein bisschen umgestaltet, umgebaut, liest man in diesem Programmheft. Wie wichtig sind die Theaterräume für das, was in den Räumen entstehen kann, Herr Simons?
Ja, das hat eigentlich auch zu tun mit die beiden. Ich komme aus einem anderen Theatersystem und ich liebe das Repertoiresystem, da hat man meistens im großen Saal, also im Schauspielhaus, macht man seine Sache. Das ist eigentlich das goldene Stück vom Kammerspielen. Das soll auch so bleiben. Aber nebenbei ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch andere Möglichkeiten entdeckt. Wenn ich Künstler nehme wie Alain Platel, das ist ein belgischer großartiger Choreograf, Künstler, der möchte immer gerne lange Probe haben, 3 Monate, und mag auch am liebsten in einem Raum sein, wo nicht angesagt wird, du arbeitest heute in die letzten 3 Wochen für die Premiere von 10 bis 1 auf der Bühne, weil dann muss man wieder aufbauen für ein anderes Stück abends und dann so weiter bis an die Premiere.
Sie brauchen eine Spielstätte, die sozusagen, ich glaube, man nennt es ensuite bespielt wird. Also die
ja, das kann man mehr oder weniger sagen, ja. Weil ich glaube, in einem Theater, wo es und ist. Ich meine, darum benutze ich auch Romanstoffe, Filmstoffe und so weiter. Und das habe ich eigentlich auch vor mit diesen Räumen. Und in diesem Raum, das war früher die Probebühne 1 und jetzt ist das Spielhall, ist eigentlich ein Hall, wo man unendlich viele Variationen machen kann, wie das Publikum in diesem Raum sitzt.
Und es gibt, genau, wo es sitzt, wie es sitzt.
Ja, genau. Und es gibt den Künstler die Gelegenheit, Tag und Nacht in diesem Raum zu arbeiten. Also ich merke das jetzt, weil ich mache das jetzt mit Hotel Savoy. Ich eröffne in einer dieser Räume, also in die Spielhalle. Da merkt man mit der Probe schon nach 3 Wochen, dass dass Raum auch dem Schauspieler gehört. Also das Publikum wird eigentlich eingeladen, der kommt in eine Halle, wo es fast spürt, als ob man Gastgeber ist. Man kommt eigentlich in Wohnzimmer von den Schauspielern. Und das brauchen manche Künstler, so wie Christian Smets oder Alain Platel, brauchen solche Bedingungen. Die werden nie in Deutschland arbeiten, wo die nur auf die große Bühne können und wo die nur mit diesem Schema arbeiten müssen. Und so ist für mich das Werkraum, das ist auch in unser Programm eingeteilt in Räume, so ist das Werkraum in diesem Jahr, wird das ein Einheitsraum sein. Und eigentlich ist das inspiriert auf die Munich Disco, weil das war in den 70er, 80er Jahren sehr berühmt. Und man, jedenfalls ich wusste das eigentlich nicht, dass Disco eigentlich am Anfang eine emanzipatorische Bewegung war von den Schwarzen und von den Homoszenen. Und Freddie Mercury hat zum Beispiel lange in München gearbeitet. Und das wird ein Einheitsraum sein, das Werkraum. Also das bedeutet, dass Bert Neumann hat einen Entwurf gemacht von einem Purple Disco.
Also das Werkraum, das ja, Theater das Werkraum, wird sozusagen ja, genau, in eine Disco umgewandelt.
Ja, das wird fast wie ein Disco umgewandelt. Und da gibt es drei Inszenierungen. Eine von René Polisch und eine von Suzanne Kennedy und eine von Pucher. Und aber die... Die müssen alle drei in einen Raum arbeiten, was schon vorsehen ist. Also das ist mal ein Auftrag. Ne? Und, ja,
und dann gibt es noch einen vierten Raum. Dann gibt es noch die Stadt.
Ja, die Stadt.
Also das Theater geht aus seinen eigenen Räumen auch raus.
Ja, das finde ich wichtig, weil ich bin lange auch bei Frank Baumbauer Gastregisseur gewesen an die München Kammerspiele. Und man kann einfach auf 500 Quadratmeter leben mitten in dieser Stadt. Aber man soll, finde ich, herauskommen. Und das macht die Münchner Kammerspiele schon, weil die haben dieses Jahr ein gutes Projekt in der Stadt gemacht. Und ich als Intendant finde es wichtig, dass ich zeige, dass auch die Viertel in der Stadt für mich eine wichtige Rolle spielen müssen. Darum mache ich in diese Stadträume auch einer der schönsten Stücke, die es gibt, Besser von Aeschylus.
Ein Klassiker eigentlich.
Ja, dann, oder? Aber überhaupt nichts gegen Klassiker. Ich meine, ja, die haben unglaublich schöne Klassiker.
Welchen Eindruck haben Sie von München? München wird ja manchmal als Metropole bezeichnet. Andere sagen, es ist eigentlich nur ein Weltdorf. Was ist München für Sie?
Für mich ist München ein Weltdorf. Darum fühle ich mich auch zu Hause. Aber ich meine, heute war ich wieder auf der Maximilianstraße. Da sieht man dann unglaublich Autos vorbeifahren. Maserati, weiße Maserati mit einem arabischen Nummerplatte auf dem Auto. Ich meine, das ist unglaublich. Aber das Fremde an dieser Straße ist, überall in Deutschland ist man sehr diszipliniert, um die Straße quer überzugehen, ja? Vom einen Bahnsteig nach dem anderen. Und dann geht man, dann wartet man, bis die Lichter grün sind. Die einzige Straße in Deutschland, die ich kenne, wo man ruhig blind von die einen Bahnsteig zu dem anderen gehen kann, das ist einfach diese Maximilianstraße. Das finde ich unglaublich. Die kann man auch, die Autos...
Die Maximilianstraße, für alle, ja, die nicht in München wohnen, liegt mitten in München, und an der Maximilianstraße liegen auch die Kammerspiele.
Ja, genau. Und die Leute, die dort fahren, die sagen eigentlich, hier sind wir und wir machen es einfach langsam.
Ich habe noch ein ganz interessantes Zitat von Ihnen gefunden. In einem Interview haben Sie mal gesagt, wenn Sepp Bierbichler auf die Bühne kommt, spürt man die Landschaft von Süddeutschland. Sepp Bierbichler, ein sehr bekannter bayerischer Schauspieler, Theaterschauspieler vor allem. Was ist Süddeutschland für Sie, wenn wir mal über München hinausblicken?
Das ist für mich das Bild, was ich mal gesehen habe. Man hat da die Kornmühl in der Nähe von den Kammerspielen. Und an einem Tag, neben dem Mandarinhotel ist das, kam aus dem Mandarinhotel ein Stab von Araber mit großer Limousine, stand vor dem Hotel. Und ein bisschen zurück stand ein Bauer mit seinem Traktor und einem Kornwagen. Und das sah so... Ich meine, auch wenn man im Viktualienmarkt geht, das ist unglaublich, was man dort an Gemüse und so weiter sieht. Und wenn man dann die Leute ansieht, die da stehen, das sind Leute, das ist noch sehr, ja, so wie es sein könnte, dass Leute vom Dörfer aus der Nähe kommen mit ihrem Gemüse, in der Stadt gehen und auf diesem Faktuarienmarkt ihre Artikel anpreisen.
Im Atmix-Gespräch heute Johann Simons, der neue Intendant der Kammerspiele in München. Wir wollen uns gleich über die Aufgaben und über die Möglichkeiten eines Intendanten unterhalten, aber vorher noch ein kurzes Zitat aus der Süddeutschen Zeitung der letzten Woche. Dort hieß es nämlich zu Beginn eines längeren Artikels:
Der einzige Bereich, in dem sich die Demokratie noch absolute Herrscher leistet, ist das Theater. Dieser Herrscher heißt Intendant. Auch wenn es in Rundfunkanstalten und Konzerthäusern, bei Orchestern und Festivals ebenfalls Intendanten gibt, so ist deren Machtfülle doch eingeschränkter als die des Theater und insbesondere die des Opernintendanten. Der kann nämlich das ganze Jahr über machen, was er will, weil ihm inhaltlich völlig freie Hand gelassen wird.
Reinhard J. Brembeck hat diese Zeilen geschrieben und gemünzt waren sie eigentlich auf eine Auseinandersetzung zwischen Staatsopernintendant Nikolaus Bachler und seinem Generalmusikdirektor Kent Nagano. Der eine bleibt noch länger, der andere geht mit Auslaufen seines Vertrags 2013. Aber das soll uns hier jetzt eigentlich gar nicht so sehr interessieren. Ich möchte vielmehr von Johann Simons, selbst Regisseur und Intendant, wissen, ob das Theater tatsächlich so etwas ist wie das Refugium des Diktatorischen.
Ja, für mich nicht. Nein, nein. Ich meine, natürlich, man ist Kapitän auf einem Schiff. Und wenn ein Sturm kommt, dann muss man einfach da sein.
Sie haben auch sehr geschmunzelt während dieses Zitats.
Ja. Weil, was ist der Grund von diesem Konflikt zwischen diesen beiden? Das habe ich mal gehört, dass Kent Nagano, was ein wunderbarer Dirigent ist, schwieriger mit Sänger arbeiten kann. Wenn man dann Operintendant ist, ja, dann kommt mal eine schwierige Entscheidung vorbei. Ich weiß es nicht von drinnen, wirklich nicht.
Genau, aber es geht mir ja auch mehr darum, wie ist Ihr Verhältnis dazu? Zu diesem sozusagen dem kleinen Diktator, den man als Intendant zumindest sein kann.
Ja, man kann ein Diktator sein. Man kann das sein, aber lieber nicht. Ich bin lieber kein Diktator. Ich bin lieber jemand, der die Leute, mit wem er arbeitet, überzeugt, dass es wichtig ist, diese Richtung einzugehen. Das ist für mich viel besser. Ich bin auch kein schreiender Intendant, nur wenn das notwendig ist. Aber hoffentlich in diesen Jahren, dass ich hier bin, ist das vielleicht 2 oder 3 Mal, dass ich mal schreie. Aber weiter soll das überhaupt nicht sein. Man soll einen Betrieb, ein heutzutage modernes Betrieb, soll man mit viel Liebe umgeben. Und da soll man, das braucht die Welt auch. Und da soll man ganz klare Blicke haben auf die Welt und auch Stücke machen, die Leute vielleicht nicht lieben. Dafür wird man auch subventioniert, damit man sich auseinandersetzt. Aber das muss man mit einer unglaublichen Menschlichkeit tun.
Jetzt sind Sie ja im Gegensatz zu Ihrem Vorgänger ein Intendant, der auch Regie führt. Schlagen da manchmal 2 Seelen in Ihrer Brust? Muss da manchmal der Intendant dem Regisseur sagen, ob das so gut ist, oder umgekehrt, der Regisseur den Intendanten überzeugen von einem bestimmten Projekt?
Der Regisseur soll kein eifersüchtiger Intendant sein. Damit meine ich, es gibt viele Beispiele von Intendanten, die auch Regisseure sind und eigentlich eifersüchtig waren auf andere Regisseure, die im Haus gekommen sind und auch eine Arbeit gemacht haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Leute heraussucht, die man selber gut findet und wo man sagen kann, die sind vielleicht besser wie ich selber. Und diese Großheit von Denken muss man haben, sonst muss man diese Position von Intendanten überhaupt nicht versuchen einzunehmen.
Aber als Intendant sind Sie ja für die großen Linien verantwortlich.
Ja.
Werden so Ihre Hauptinteressen sein in der nächsten Zeit? Also wir haben schon gehört, es wird Literaturadaptionen geben. aber Sie haben auch eine Vielfalt.
Es wird auch klassische Stücke geben. Ich meine, das muss ich immer dazu sagen, denn sonst sieht es aus, als ob ich nur Romanstoffe tue. Das ist halt nicht so. Und ich finde es und. Und die Frage ist, was die Hauptthemen dann sein eigentlich? Ja, die Hauptthemen sind natürlich immer sehr unterschiedlich, aber wenn man zum Beispiel, ich nehme mal den Stadtprojekt nimmt, das soll ich mal als Beispiel nehmen, da mache ich Perser. Und warum mache ich genau da Perser? Ich mache eigentlich Perser, weil ich versuche das zu machen mit einem Viertel und dort möchte ich ganz gerne mit einem Chor arbeiten von alten Leuten, 70, 80, hoffentlich 90 Jahre, die mal den Krieg zum Teil mitgemacht haben, jedenfalls da eine große Erinnerung haben, weil das wird natürlich auch bei Perser thematisiert. Bei Perser gehen die Perser auf die Griechen zu, weil die Perser sind sehr mächtig und versuchen eigentlich die Griechen zu unterwerfen. Und das misslingt total. Die ganze persische Flotte wird vernichtet. Und dann kommt der Bote nach Hause, nach Persien wieder zurück und erzählt, was alles geschehen ist und welche Leute umgekommen sind. Ich kann mich jedenfalls vorstellen, wenn meine Kinder in 45 nicht zurückgekommen sind aus dem Krieg, dass die große Trauer, die das viele Frauen und alte Männer und so weiter gegeben haben, hat, dass man das einfach nicht verarbeiten könnte, weil man schämte sich über seine Vergangenheit. Das ist auch das Gute an Josef Roth zum Beispiel. Josef Roth spricht in dieser Radetzky-Marsch über, dass man etwas früher etwas leer hat gelassen, wenn ein Haus zerstört wird. Das ist auch, ich komme aus einem Land, wo man Rotterdam zerstört hat. Rotterdam hat lange gebraucht, bevor man dort die Architektur wieder aufs Neue aufgebaut hat, weil die brauchte sich nicht schämen. Also man konnte immer das leer lassen. Die Deutschen sind gleich nach dem Krieg, so wie Köln, gleich angefangen zu bauen, weil ein großer Scham da war. Und man sieht jetzt das Resultat dieser Städte. Das hat eigentlich dasselbe wie Rotterdam, aber wenn man das Unterschied sieht, ist Rotterdam einfach eine sehr moderne Metropol und hat Köln eigentlich etwas, was ich mag Köln sehr, hat doch auch etwas von einer 50-jährigen Stadt mit, ja, wo man denkt, vielleicht ist es besser, dass man das wieder nach unten holt, auf eine friedsame Weise und mal etwas anders da baut.
Im Artmix-Gespräch heute im Hörspiel Artmix auf Bayern 2, Johann Simons, der neue Intendant der Kammerspiele in München. Herr Simons, das Motto für Ihre nächste Spielzeit ist mitten in der Stadt, mitten in Europa. Über die Stadt haben wir gerade schon sehr lange geredet, aber über Europa noch recht wenig. Kann denn ein Theater oder wie kann ein Theater über die Stadt, in der es beheimatet ist, hinausstrahlen?
Weil man versucht, internationale Künstler mit dem Theater zu verbinden. Und natürlich, wer seinen eigenen Stall nicht kennt, kennt den Welt nicht. Also für mich ist wichtig, um mich mit München zu bemühen. Aber es gibt schon einen Holländer, die das schon tut. Die ist bekannter, wie ich bin. Und ich bin dann der Zweite, der so etwas tun will. Aber dann ist wichtig, dass man auch versucht, internationale Künstler daher zu holen, damit man andere Kulturen in diese Stadt bringt. Und wenn ich ein Beispiel nehme, dann ist das für mich Christian Smets. Das ist ein finnischer Regisseur und da habe ich richtig gearbeitet, bevor er zu uns kommt, aber der kommt.
Und wann kommt er und mit welchem Stück?
Er wird bestimmt mit einer Dostojewski kommen. Die Titel sage ich auch noch nicht. Das ist einfach das Vorrecht, einen Intendant das einfach nicht zu sagen. Aber ja, und das ist jemand, die einfach tief auf die Schauspieler eingeht und eine sehr körperliche Sprache mit den Schauspielern entwickelt. fast kein Deutsch redet, viel Finnisch, aber sich doch mit seinem Körper versucht deutlich zu machen an dem Schauspieler. Und der hatte mal ganz zu uns gesagt, wenn wir da einige Mal gewesen sind, auf einmal hat er uns gesagt, dass er noch immer böse ist auf die Deutsche, weil die Deutsche haben im Zweiten Weltkrieg Lappland abgebrannt. Und dann musste ich lachen eigentlich drüber, nach so vielen Jahren, dass man noch jemand übel nimmt, diese Vergangenheit. Und dann hat er mir gesagt, aber hör mal, wenn es kalt ist, dann wächst ein Baum einfach sehr langsam. Und man sieht es noch immer, dass das mal stattgefunden hat. Also das nehme ich übel. Und das Schöne ist, dass ich erfahre, dass Süden von Deutschland, Bayern, erfahre ich eigentlich mit Städten, aber auch mit vielen Wäldern. Wenn man rausgeht, dann hat man unglaublich schöne Bäume. Ich lebe vielleicht ab September in Nymphenburg und Nymphenburg sieht man auch unglaublich viel Grün. Also für mich ist eigentlich Deutschland immer verbunden mit Wäldern, so wie Holland verbunden ist mit dem Meer. Aber dann gibt es Finnen, da gibt es noch unendlich viel mehr Bäume. Also, aber der fühlt sich einfach mehr zu Hause im Süden von Deutschland dann im Norden von Deutschland. So wie ich das eigentlich auch habe.
Das heißt, eine regionale Verbundenheit könnte man sagen. Aber gibt es denn auch sowas wie eine europäische Theaterkultur? Oder ist die Theater...
Ja, die ist so unterschiedlich. Und das, ich meine, wenn man in Frankreich in Avignon spielt, ist und das französische Publikum hat eine völlig andere Wahrnehmung von der Welt wie ein deutsches Publikum. Und das soll man auch nicht so ein Einheitspap versuchen zu machen, aber man soll wohl die Unterschiede sehen lassen. Zum Beispiel in München finde ich, das ist nochmal wichtig zu erzählen, wenn man die Liste sieht, was man abends in München ins Theater ansehen kann, und wenn ich dann nach die Liste von Amsterdam gucke, was man da ansehen kann, München ist eine Stadt mit 1,3 Millionen Einwohner, Amsterdam ist eine Stadt mit 850 Einwohner.
850.000?
850.000 ist, Entschuldigung, sehr klein. Und wenn man das, aber wenn man dann sieht, was man in Amsterdam an Theater sehen kann, ist unendlich viel mehr wie in Deutschland. Also für München ist es auch, glaube ich, notwendig, dass man anderes Theater auch in der Stadt bringt, damit es sich etwas verbreitet.
Weil Sie gerade von Listen gesprochen haben, wir hätten da auch noch eine Liste, eine Fragenliste. Und zwar handelt es sich um...
Kleine Medienbiografie.
Kurze Fragen, vielleicht etwas längere Antworten oder auch kurze, je nachdem. Zuerst interessiert mich Ihr erster prägender Kinofilm.
Das sind eigentlich zwei. Das ist, ich denke mal, dass ich mal in meinem Dorf 10 Gebote gesehen habe. Aber das ist überhaupt nicht von Kieslowski. Kieslowski war dann auch noch nicht geboren, glaube ich. Und ich erinnere mich, dass ich das gesehen habe in das Gemeinschaftshaus in meinem Dorf. Das war ein Dorf von vielleicht 800 Einwohnern. Und einmal pro 3 Monate war da ein Film. Das war eine sehr protestantische, christliche Gemeinde. Und da habe ich dann diesen Film gesehen. Und in meiner Erinnerung sehe ich, dass Moses die Steine mit den Geboten von den Bergen nach unten wirft. Das steht noch immer in meinem Kopf. Aber das war richtig schrecklich. Und ich glaube, 2 Nächte als Kind nicht geschlafen. Aber dann später war für mich eigentlich eine großartige Kinoerfahrung, war West Side Story.
Okay, Ihr prägendes Radioerlebnis?
Das war der Mord auf Kennedy. 1963, glaube ich, war das. Das fand ich unglaublich. Das war unglaublich. Dann war der Welt, meiner Meinung nach, war der Welt in voller Trauer über diese Präsidentin, die erschossen wird.
Und Ihr erstes prägendes Fernseherlebnis?
Ja, das ist natürlich immer wieder der Mann auf dem Mond. Ich glaube, das ist für jedermann, die das gesehen hat, ist das, glaube ich, ein, ja, und dann natürlich 9-11 ist auch, weil dann war ich mit Walter Götter im Gastspiel in Stuttgart, ja, war das, und dann waren wir mitten in die Probe und auf einmal hat das ganze Betrieb aufgehört und jedermann hat nach diesem Attentat geguckt. Aber weil Fernsehen natürlich auch Bilder sind, kann man eigentlich viele, hat man mit Fernsehen mehrere Erinnerungen.
Was war ein prägendes Musikerlebnis?
Den 9. von Beethoven. Das war ein Befreiungskonzert in Rotterdam, weil ich bin geboren in einem Dorf in der Nähe von Rotterdam, an dem 5. Mai. Das ist immer unser Befreiungstag und das war ein unglaublich schönes Konzert und da habe ich verstanden, wie ein Tiefheit, weil ich kannte das eigentlich nicht, kannte nur christliche Gesänge und was ein unglaublicher Reichtum Musik haben kann.
Sind Sie aktiv in digitalen Netzwerken oder Communities und wenn, seit wann?
Ich nicht so, aber meine Mitarbeiter müssen von mir richtig damit umgehen können. Ich glaube, es ist sehr wichtig, weil das noch wieder ein anderes Netzwerk. Ich bin jemand, der bestimmt in München die Stadt eingeht. Ich finde auch, ich bin mehr der Meinung, man soll ein laufendes Management machen. Also ich versuche auch in die Münchner Kammerspiele in jede Abteilung zu kommen. Da bin ich ein bisschen mit angefangen und ich muss auch in die Stadt gehen, um Leute kennenzulernen. Aber meine Mitarbeiter sollen in ihre Büros hinter die Computer sitzen und einfach über die Welt gehen mit ihren Gedanken, Auseinandersetzungen und so weiter.
Das beantwortet schon fast die nächste Frage. Haben Sie eher eine analoge oder eher eine digitale Weltanschauung?
Ich glaube, ich bin, ja, ich habe mehr eine analoge. Ja, ja, ja. Aber ich werde auch, aber wird natürlich auch vom Fernsehen informiert und im Internet wird man auch, kann man auch sehr gut informiert sein. Aber ich liebe einfach morgens früh eine Zeitung aufzuschlagen. Und in Deutschland hat man einige sehr schöne Zeitungen, die man morgens früh Artikel lesen kann.
Herr Simons, vielleicht als letzte Frage. Wir haben uns ja viel unterhalten über die Räume, die sich das Theater erobern kann. Kann sich das Theater auch neue Räume dadurch erobern, dass es sich mit neuen Medien befasst?
Ja, ich finde, das Theater soll sich sehr modern behaupten. Man soll auf die Kammerspiele gehen und nach den Kammerspielen blicken und dann denken, ah, das ist ein Theater, wo Licht brennt, wo etwas zu tun ist, wo ich mich als Publikum, aber auch als Künstler auseinandersetzen kann mit großen, modernen Themen, wo ich mich aufregen kann, wo vieles zusammenkommt, wo klassische Stücke sind, moderne Stücke, aber auch Romane, Video. Ich sehe eigentlich ein vielfältiges Monster, das sehe ich vor mich. Und so wie ich zum Beispiel wichtig finde, dass ich zeige mit den Münchner Kammerspielen, dass ich versuche, ein Verhältnis zu haben mit der Stadt München und dadurch auch mit Europa. Und ich darf das auch, ich mag das, ich glaube, ich könnte das auch sagen, weil ich immer versucht habe, nicht im Zentrum von einem Land zu sein, aber immer versucht hat, irgendwo anders zu sein wie im Zentrum, so wie in Hip-Hop. Hip-Hop, das Schöne an Hip-Hop ist, dass das eine literarische Bewegung ist, wo die Leute einfach stolz sind, dass sie aus einem bestimmten Kiez kommen und darauf stolz sind, dass sie daraus kommen und nicht versuchen, in den Zentrum zu geraten.
Ihre persönliche Vision für die nächsten 4 Jahre, wo glauben Sie, stehen Sie hinterher?
Nach 4 Jahren?
Ja, oder nach 5 Jahren?
Vielleicht länger noch, aber dann hoffe ich, dass ich zurückblicke auf eine Zeit, wo es mir gelungen ist, ein Ensemble zu haben, was zu den besten Schauspieler, wo die besten Schauspieler zugehören, die es einfach gibt. Und dass man sieht, dass das eine große Zusammenhang hat, das Ganze. Und wo jedermann auch sich von den Mitarbeitern zu Hause fühlt und nicht Angst hat, etwas zu sagen und nicht Angst hat, dass dort ein Intendanten ist, wo man nichts zu sagen kann. Denn in Theater und in Kunst geht es immer um das beste Idee. Und das beste Idee kann auch kommen von derjenige, die der Pförtner ist, die auf einmal, wenn ich hereinkomme, etwas sagt, was mich einfach trifft, womit ich den Tag gut anfangen kann und was mich über Theater ein neues Idee gibt. Und wenn man sagt, es geht um das besteste Idee, damit sagt man auch, ich glaube an Demokratie.
Vielen herzlichen Dank. Das war das Atmix-Gespräch mit Johann Simons, dem neuen Intendanten der Münchner Kammerspiele.